Auch von meiner Seite aus möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und ich freue mich darüber, dass so viele gekommen sind, dass wir so zahlreich hier heute versammelt sein dürfen. Bevor ich zu dem eigentlichen Thema von heute komme, möchte ich gern einige Vorbemerkungen machen. Wir haben in diesen Tagen eine Evangelisation, so nennen wir diese Veranstaltungsreihe. Evangelisation, das Wort kommt von dem Wort Evangelium. Darum geht es in ganz besonderer Weise. Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und in einer Evangelisation, da sprechen wir ganz besonders immer über zwei Themen. Wir sprechen über Gott und wir sprechen über den Menschen. Wir wollen den Menschen zeigen, wie Gott ist. Wir sprechen über die Liebe Gottes. Wir zeigen, wie sehr Gott jeden einzelnen Menschen lieb hat. Niemand ist ihm gleichgültig. Niemand ist ihm egal. Er kennt uns mit Namen. Sogar unsere Haare, steht in der Bibel, sind gezählt. So gut kennt er uns. Gott hat uns lieb. Und wir zeigen auch, dass Gott ein gerechter Gott ist. Wir zeigen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und dann sprechen wir auch über den Menschen. Und wir wollen zeigen, wie der Mensch ist. Und ganz besonders, wie Gott uns sieht. Und dann zeigen wir, dass der Mensch, so wie er von Natur aus ist, vor Gott nicht bestehen kann. Vor Gott sind wir nicht gut genug. Es sind Dinge passiert in unserem Leben, die haben Gott traurig gemacht. Die gefallen ihm nicht. Es haben sich Dinge angehäuft, die man bezeichnen kann als Sünde. Und Sünde und Heiligkeit passt nicht zusammen. Vor einem heiligen Gott kann kein sündiger Mensch bestehen. Und darum hat Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat uns lieb. Gott möchte, dass wir einmal bei ihm im Himmel sein werden. Aber dazu ist es auch nötig, dass der Mensch das Angebot, das Gott macht, annimmt. Wenn wir so weiterleben wie bisher und wenn nichts sich ändert, wenn der Mensch keine Umkehr erlebt in seinem Leben, wenn der Mensch sich nicht für Jesus entscheidet in seinem Leben, dann geht er ewig verloren. Aber wenn der Mensch einmal in seinem Leben zu diesem Punkt kommt, dass er sich entscheidet, jetzt möchte ich mit Jesus leben, ich bringe ihm meine Sünden und er nimmt sie ab, und ich lade Jesus ein in mein Leben und Jesus nimmt mich an. Er macht mich zu einem Kind Gottes. Dann ist der Mensch auf dem Weg, der zum Himmel führt. Wie wichtig ist es doch da, dass wir in unserem Leben einmal diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht getan hat, der sollte das nachholen. Der sollte diese Entscheidung treffen. Das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben überhaupt irgendwann einmal treffen können. Wie treffe ich diese Entscheidung für Jesus? Das möchte ich gern etwas ausführlicher erklären. In diesen Tagen habe ich es immer wieder so gehandhabt, dass ich an den Abenden zwei Veranstaltungen angeboten habe. Einmal das Thema, das Hauptthema, um das es geht, und dann noch ein Zusatzthema. Und bei dem Zusatzthema habe ich immer über die Frage gesprochen, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus? Wir haben es dann so gehandhabt, wenn dann die Versammlung zu Ende war, sie wurde verabschiedet, dann war eine kleine Pause da und dann konnten so 3 bis 5 Minuten und dann konnten diejenigen, die Interesse an diesem Thema haben, da bleiben und sich nochmal hier hinsetzen und sich das zweite Thema anhören. Und jedes Mal sind einige dageblieben, die Interesse an diesem Thema haben. Und heute haben wir schon die letzte Veranstaltung in dieser Reihe. Und ich möchte das heute noch einmal anbieten. Ganz besonders für diejenigen, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben zu Jesus, damit sie da bleiben, damit sie das hören. Da möchte ich das genau erklären. Wie treffe ich die Entscheidung für Jesus? Aber vielleicht ist auch jemand da, der kennt das alles und du denkst, ich würde es gern noch einmal hören. Vielleicht hilft es mir auch, dass ich das dann anderen erklären kann. Bleib einfach da, das ist für alle da. Und wenn jemand jetzt da ist, der sagt, für mich ist das alles neu, das habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig verstanden, was das alles bedeutet, dann ist das zweite Thema auch für dich. Also ich lade jetzt schon ein, plant doch das ein. Heute ist Sonntag, man hat Zeit, ein Feiertag, nehmt euch ein bisschen Zeit, der zweite Vortrag wird kürzer sein, viel kürzer. Bleibt doch noch zurück für den zweiten Teil. Und jetzt kommen wir zu dem Thema von heute Morgen. Mein Leben hat ein Ziel. Was bringt mir die Zukunft? Wohin gehe ich? Unser Leben ist wie eine Reise. Wir sind unterwegs. Wir haben schon in dem Vorprogramm etwas darüber gehört, wie die Reise aussieht. Wenn ein kleines Kind da ist, so haben wir gehört, gibt es ein Ziel. Das Kind soll laufen lernen. Später geht das Kind zur Schule, es muss viel lernen, wie man schreibt und wie man rechnet. Und dann später möchte man gute Noten haben, damit man auch einen guten Schulabschluss bekommt. Man möchte eine Ausbildung machen, damit man Geld verdienen kann und damit man für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Und dann später gibt es viele andere Träume und Wünsche. Man macht sich Gedanken darüber, gibt es Projekte, für die ich mich einsetzen kann? Wie ich vielleicht anderen Menschen besonders helfen kann. Wo sind meine Gaben? Wo sind meine Stärken? Was kann ich machen? Und so gibt es viele Ziele. Und das sind alles in gewissermaßen Zwischenziele. Unser Thema lautet heute Abend, mein Leben hat ein Ziel. Wenn wir unterwegs sind und irgendwo hinreisen, dann können wir nicht sagen, mein Ziel ist das und das und das, die und die Orte. Das sind alles die verschiedenen Orte, die liegen vielleicht auf dem Weg, aber am Ende, mein Ziel kann nur ein Ziel sein. Wo will ich denn eigentlich hin? Was liegt denn in der Ferne? Was ist das höchste Ziel, wohin ich eigentlich gehen will? Und das höchste Ziel unseres Lebens, das liegt nicht hier, im Jenseits, hier im Diesseits, auf dieser Erde, das höchste Ziel, das es überhaupt gibt, das liegt im Jenseits, in der Ewigkeit. Wir werden ja alle einmal diese Erde verlassen. Und dann ist die große Frage, werde ich dort ankommen? Ich denke, das höchste Ziel, das sollte für jeden von uns sein. Ich möchte in der Herrlichkeit sein, bei Gott, im Himmel ankommen. Ich möchte nicht dieses Ziel verpassen und in die Irre gehen und einen ganz falschen Weg nehmen. Das ist so wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Es gibt eine kleine Geschichte, die ist schon ganz alt und die zeigt uns ein bisschen, wie wichtig es ist, dass wir uns darauf vorbereiten, auf diese Reise. Da war ein König und dieser König hatte einen Hofnarren. Ein Narr ist jemand, der dafür sorgt, dass der König Spaß hat, dass er was zum Lachen hat, ein paar lustige Sachen macht. Und dies war einer, der konnte das so richtig gut. Und dann hat der König zu ihm gesagt, du bist der beste Narr, den es überhaupt gibt. Er hat ihm dann einen goldenen Narrenstab geschenkt mit Glocken dran. Und dann hat er zu ihm gesagt, wenn du jemals jemanden findest, der noch närrischer ist als du, dann schenk ihm diesen Stab, dann gib diesen Stab an denjenigen weiter. Und so verging die Zeit, die Jahre, und der König, wurde älter, er wurde schwach und krank, er lag auf dem Krankenlager, es ging der Ewigkeit entgegen. Und der Narr kam nun in das Krankenzimmer hinein zu dem König. Und er sagte: König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, sagte der König, ich muss. Was, du musst? Gibt es noch jemanden, der über den König steht, der noch größer ist, dass der dir sagen kann, du musst? Nun, König, wenn du eine große Reise antrittst, dann wirst du doch bestimmt bald wiederkommen. Nein, ächzte der König, von dieser Reise, die ich antrete, kommt man nicht mehr zurück. Von der Reise kommt man nicht mehr zurück? König, aber dann hast du doch bestimmt dafür gesorgt, dass du in dem Land, in dem du ankommen wirst, auch königlich aufgenommen wirst. Nein, das habe ich versäumt. Was, das hast du versäumt? Dann hast du sicher nicht gewusst, dass du einmal diese Reise antreten musst. Doch, gewusst habe ich das schon, aber wie gesagt, keine Zeit dafür gehabt. Und dann nahm dieser Narr seinen Narrenstab und legte ihn auf das Bett des Königs und sagte zu dem König: König, nimm diesen Stab. Du hast mir gesagt, wenn ich jemanden finde, der noch närrischer ist als ich, dann soll ich diesen Narrenstab weitergeben. König, nimm diesen Stab. Du bist der größte Narr. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit gehen musst, dass du die lange Reise antrittst und dass man von dort nicht wieder zurückkommst. Aber du hast dich nie vorbereitet auf diese Reise. Möge es uns nicht so gehen, dass wir ganz unvorbereitet die Reise antreten in die Ewigkeit. Viele Menschen verbringen viel Zeit damit, sich auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Ich habe mal gelesen von einem Sinfonieorchester, wer darin mitspielen wollte, der musste sich 20 Jahre lang darauf vorbereiten. Man bereitet sich lange darauf vor, um in einer Mannschaft zu spielen, um einmal einen Pokal zu gewinnen. Auf viele Dinge bereiten wir uns gründlich vor. Was ist mit der Vorbereitung auf die Ewigkeit? Es kann so schnell gehen, dass unser Leben auf dieser Erde zu Ende ist. Ganz in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es den Ort Eschede. Und dort gab es vor Jahren ein ganz schweres Zugunglück. Es war das schwerste Zugunglück in Deutschland. Ein ICE entgleiste, sprang aus den Gleisen, der Zug prallte gegen eine Brücke, 101 Menschen starben. Und wenn wir uns das überlegen, das sind Menschen, die sorglos durchs Leben reisen. Sie machen sich keine Gedanken, was wird mit mir, wenn ich einmal sterbe? Nun, sterben, man beobachtet das immer, das ist immer die Sache der anderen. Man hört immer, dass so und so gestorben ist und so, das trifft immer die anderen. Man denkt gar nicht darüber nach, über seinen eigenen Weg. Und es trifft uns alle, den einen früher und den anderen später. Und den einen ganz unverhofft. Und plötzlich müssen wir diese Erde verlassen. Darum sollen wir uns heute vorbereiten auf die Ewigkeit. Es gibt einen Bibelvers, in dem es heißt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In einer anderen Übersetzung heißt es: damit wir ein weises Herz empfangen. Weise ist derjenige, der sich auf diese Reise in die Ewigkeit vorbereitet. Nun, manche Leute sagen, es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Mit dem Tod ist alles vorbei, 1,80 Meter tief unter die Erde und das war's. Nun, es ist der Wunsch von so manch einem, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, es geht weiter. Zwei Gründe möchte ich nennen, um das zu bestätigen. Warum wissen wir so genau, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Gott hat dem Menschen ein inneres Wissen ins Herz gegeben. Darum, wir wissen es innerlich, dass es eine Ewigkeit gibt. So steht es in der Bibel, im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Dort steht, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. In unserem Herzen ist das drin, dieses Wissen um die Ewigkeit. Selbst die alten Ägypter haben in früheren Zeiten das schon gewusst. Sie wussten nicht, was die Bibel dazu sagt, was Gott dazu sagt. Sie bauten Pyramiden als Grabstätten für die Pharaonen. Sie wollten sich auf diese Weise vorbereiten auf das Leben nach dem Tod. In allen Völkern dieser Welt glauben Menschen daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und das ist kein Zufall. Gott hat dieses Wissen ja in das Herz der Menschen hineingelegt. Als nach dem Tod des Revolutionärs Nordvietnams Ho Chi Minh sein Testament vor der kommunistischen Prominenz verlesen wurde, stand dort, ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Ein Zitat, ein Wort von einem kommunistischen Führer, jemand, der aus dem Atheismus kommt. Leute, die eigentlich glauben, es gibt keinen Gott und es gibt keine Ewigkeit und trotzdem sehen wir, die Sehnsucht ist da, dass es weitergeht nach dem Tod. Eine zweite Begründung ist die. Manche Leute sagen, es ist noch niemand zurückgekehrt von der anderen Seite. Doch Jesus ist auferstanden von den Toten. Er starb, er wurde ins Grab gelegt, er war 3 Tage im Grab. Und Gott hat ihn auferweckt von den Toten und er ist den Menschen erschienen. Mehr als 500 Menschen auf einmal, mit vielen hat er gesprochen, ganz persönlich. Und dann ist er in den Himmel aufgegangen, in die Herrlichkeit zu Gott. Wir sind alle auf einer Reise. Und die Bibel spricht davon, dass es 2 Wege gibt, auf denen der Mensch gehen kann. Die Reise unseres Lebens. Die einen reisen auf einem breiten Weg, so sagt es Jesus uns. Und er sagt, auf diesem breiten Weg, da sind viele Menschen. Aber der breite Weg, der führt am Ende in die Verdammnis, den Ort der Strafe, den Ort der Qual. Aber dann gibt es Menschen, die sind auf einem anderen Weg und Jesus bezeichnet diesen Weg als den schmalen Weg. Und er sagt, dieser schmale Weg, der führt zum Himmel. Und wie wichtig ist es doch für uns, dass wir diesen Wechsel einmal vollziehen von dem breiten Weg auf den schmalen Weg. Und Jesus sagt, es gibt auch eine Tür. Wenn jemand diesen Wechsel vollziehen will, dann muss er durch die Tür hindurchgehen. Und diese Tür, das ist Jesus Christus. Der Mensch kommt zu Jesus Christus. Und was passiert an dieser Stelle? Die Bibel nennt diesen Wechsel von dem einen Weg, von dem breiten Weg auf den schmalen Weg, eine Bekehrung. Bekehrung, das bedeutet Umkehr. Umkehr zu Gott. Und der Mensch weiß, ich bin vorher den falschen Weg gegangen, den breiten Weg. Und der Weg führt in die Verdammnis. Und jetzt wende ich mich um auf meinen Weg und ich gehe einen anderen Weg, den schmalen Weg. Und dieser schmale Weg, der führt zum Himmel. Viele Menschen gehen gleichgültig durch das Leben. Sie denken nicht darüber nach, auf welchem Weg sie sind. Sie denken auch nicht darüber nach, wie können sie diesen Weg, ja, wie können sie einen Wechsel vollziehen. Das ist nicht nur heute so, das war damals schon zu den Zeiten, als Jesus auf dieser Erde war. Vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der irgendwie ein bisschen unbekümmert und sorglos durchs Leben geht, über diese Dinge nicht viel nachgedacht hat. Und genau für diese Leute hat Jesus ein Gleichnis erzählt. Und dieses lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Daraus will ich mal etwas vorlesen. Dort sagte Jesus Folgendes: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und dann sprach er: Und das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Doch Gott sprach in dieser Situation zu ihm ganz unerwartet. Und Gott sagte Folgendes: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Hier bezeichnet Jesus einen Mann als einen Narren. Nun, wenn wir sein Leben angucken auf dieser Erde, dann gewinnen wir den Eindruck, dass es ein ganz intelligenter Mann war. Der Mann, der hatte, war vielleicht ein guter Geschäftsmann, er wusste auch etwas, wie man Getreide anbaut, und seine Felder hatten gut getragen, er hat eine gute Ernte eingebracht. Und jetzt hat er sich darum gekümmert, dass diese Ernte auch gut versorgt wird, alles untergebracht wird, dass nichts umkommt, dass es gesammelt wird, es wurden große Scheunen gebaut und alles wurde gut aufbewahrt. Natürlich war er glücklich darüber, dass es ihm jetzt so gut ging, dass er einen guten Vorrat hatte für viele Jahre. Und all das kritisiert Jesus hier überhaupt nicht. Und das ist gut, wenn wir nachdenken, wenn wir gute Pläne machen für unser Leben. Das ist überhaupt nicht falsch. Aber eins hatte dieser Mann nicht gemacht. Er hat nicht über die Ewigkeit nachgedacht. Und darum sagte Jesus zu ihm: Du Narr. Und Gott rief ihn ab in die Ewigkeit zu einem Zeitpunkt, wo er nicht damit gerechnet hatte. Heute wird man deine Seele von dir fordern. Das bedeutet sterben, in die Ewigkeit gehen. Wir sehen hieran, die wichtigste Frage in unserem Leben ist die Frage, ob wir uns auf die Reise in die Ewigkeit vorbereiten. Der größte Fehler unseres Lebens ist, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten. Und die wichtigste Aufgabe ist es, dass wir uns darauf vorbereiten. Wenn wir Menschen ansehen, die am Ende ihres Lebens angelangt sind und sie zurückblicken, dann erfahren wir etwas über ihr Leben. Manchmal verrät der Blick aufs Sterbelager viel mehr über einen Menschen als viele Worte, die er in der Vergangenheit gemacht hat. In dem Augenblick, wo der Mensch der Ewigkeit gegenübersteht, verliert er gewöhnlich seine Maske. Und manch einer muss dann zugeben, dass er sein Leben auf Sand gebaut hat. Der englische Philosoph Thomas Hobbes sagte einmal am Ende seines Lebens: Ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun. Von dem kommunistischen Politiker Lenin wird gesagt, dass er in der Nacht vor seinem Sterben Tische und Stühle um Vergebung für seine Sünden gebeten hat. Da hat er natürlich keinen Erfolg mit. Von Winston Churchill, einem bedeutenden britischen Staatsmann, wird gesagt, dass er am Ende seines Lebens sagte: Welch ein Narr bin ich gewesen. Und so gehen Menschen in die Ewigkeit. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen der Exekution ausgeliefert hatte, kam zu einem Pastor und sagte: Ich habe viele von euch, damit meint er die Christen, sterben sehen. Christen sterben anders. Was ist das Geheimnis? Christen sterben anders. Sie haben Frieden in ihrem Herzen. Sie wissen, wohin sie gehen, dass sie einmal dann bei Jesus in der ewigen Herrlichkeit sein werden. Da war eine Frau, die bekehrte sich in einem sehr hohen Alter. Und als der Evangelist sich dann von ihr verabschiedete, da sagte sie dann: Wenn ich sterbe, braucht keiner zu weinen. Ist das nicht ein schöner Satz? Wenn ich sterbe, braucht keiner zu weinen. Sie wusste, wo sie hingeht. Ich kann mich an eine Beerdigung erinnern, die ich als Kind miterlebt habe. Ich war klein und war vielleicht einer meiner ersten Beerdigungen überhaupt. Es war mein Opa. Mein Opa war gläubig. Und dann waren wir auf dem Friedhof. Die Beerdigung fand dort statt. Und ich stand dort auf dem Friedhof und weinte. Und dann kam eine Frau aus dem Dorf auf mich zu, eine gläubige Frau. Und sie sagte dann zu mir auf Plattdeutsch: Dein Opa hat es jetzt besser. Und ich muss sagen, das war ein wirklicher Trost für mich. Dein Opa hat es jetzt besser. Welch eine Hoffnung. Als Christen haben wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Wie wird es dort aussehen auf der anderen Seite? Die Frage stellen wir uns so manches Mal. Auch darüber hat Jesus gesprochen. Und Jesus hat, wie er es immer wieder so macht, das so in Worte verpackt, dass der Mensch das auch verstehen kann. Jesus hat eine einfache Sprache gesprochen und darum hat Jesus ihnen eine Geschichte erzählt, um damit deutlich zu machen, was auf der anderen Seite auf den Menschen wartet. Und Jesus sagte Folgendes: Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber auch ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt werden. Wir sehen, dass in dieser Geschichte zwei Männer vorkommen. Von dem einen wissen wir, er war reich. Wir wissen gar nicht viel über sein Leben. Aber wir wissen, er kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand. Er hatte genug von allem. Er hatte genug Geld, er hatte Essen und Trinken, wunderbare Kleidung. Bestimmt hatte er ein wunderschönes Haus gehabt, wo er wohnt. Vielleicht hatte er Angestellte oder Diener gehabt, die für ihn gesorgt haben. Ein Mann, der irgendwie gewissermaßen, wir würden heute vielleicht sagen, auf der Sonnenseite des Lebens sich befindet. Ihm ging es gut, keine großen Sorgen. Aber dann kam auch der Tag, an dem er sterben musste. Wahrscheinlich wurde eine großartige Beerdigung gehalten, große Reden gehalten. Es wurde nachgedacht über das Leben dieses Mannes, was er alles getan und geleistet hat auf dieser Erde. Ich möchte gleich auf ein Missverständnis hinweisen. Dieser reiche Mann, der kam an den Ort der Qual nicht deshalb, weil er reich war, Das lehrt uns die Bibel an keiner einzigen Stelle. Entscheidend über den Ort, wohin wir kommen, ist immer die Frage, wie stehe ich zu Jesus? Wie ist meine Beziehung? Habe ich Vergebung? Habe ich Reinigung? Bin ich gerettet? Und so ging dieser Mann in die Ewigkeit. Auf der anderen Seite gab es einen armen Mann. Und von ihm wissen wir auch den Namen. Er heißt Lazarus. Und dieser arme Mann war wirklich arm dran. Er war bettelarm. Er war vor der Tür des Reichen, vor dem Haus des Reichen, bettelte dort, dass Leute ihm irgendwie etwas geben sollten. Wir wissen nicht, ob er eine Familie hatte. Wir lesen nichts davon, dass da Kinder kamen oder seine Frau oder Verwandte oder Freunde, die ihn versorgt hätten. Nein, er musste sich auch trotz seiner Armut noch um das Überleben kümmern. Und dann heißt es noch, dass er krank wurde. Er hatte Geschwüre und die wurden nicht verbunden, keine Salbe raufgemacht. Die Hunde kamen, leckten da dran. Ich kann mir vorstellen, dass der Arme gebetet hat, Herr, mach mich gesund. Aber Gott hat es anders entschieden und hat ihn zu sich genommen. In die ewige Herrlichkeit. Dort hat er es auch viel besser. Das Sterben von diesem armen Mann, das war wirklich ein Heimgehen. Wir sagen es ja, wir gebrauchen ja oft diesen Ausdruck, wenn jemand gestorben ist, er ist heimgegangen. Was für ein schönes Wort. An dem Ort, wohin er kam, da war es auch viel besser als auf dieser Erde. So manch einer sagt sich, ich denke, im Himmel ist es langweilig. Immer nur Lieder singen und. Man hat irgendwelche Vorstellungen vom Himmel, die ganz verkehrt sind. Diese Leute wissen nicht, sie wissen wenig von Gott. Gott ist so weise, Gott ist so intelligent, dass er schöne Dinge vorbereitet. Und wenn wir uns diese Erde anschauen, dann sehen wir, er hat die Erde wunderschön gemacht. Er hat alles wunderbar gestaltet, wunderbare Farben, alles funktioniert so prima. Wir können das, was wir auf der Erde haben, genießen. Aber wenn Gott diese Erde, die einmal vergehen wird, schon so schön gemacht hat, wie schön wird doch dann erst einmal die Ewigkeit sein? Es gibt einen Vers in der Bibel, dort steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. All das, was es im Himmel geben wird, das übersteigt unser Denken. Wenn Gott es uns beschreiben wollte mit Worten, wir würden es nicht verstehen, die Worte reichen nicht aus. So schön wird es dort sein. Und darum sagt er, es ist viel schöner, als was wir überhaupt denken können. Viel schöner als das, was wir überhaupt jemals in unserem Leben gesehen haben. Doch das Schönste ist, an diesem Ort, da wird Jesus sein, der Retter sein. Und dann gibt es auch einen anderen Ort. Das ist der Ort der Verlorenheit. Das ist der Ort, an dem der reiche Mann gekommen ist. Wir haben gelesen in der Bibel, und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne. So manch einer sagt, wenn man tot ist, ist man tot. Aber dieser reiche Mann, der hat etwas gesehen, der hat etwas gehört, der hat etwas gefühlt. Wenn ein Mensch die Grenze des Todes überschreitet, dann weiß er genau, dass es ein ewiges Leben gibt. Woher kommt eigentlich die Angst vor dem Tod? Der Mensch hat ein inneres Wissen davon, dass es eine Ewigkeit gibt. So manch einer sieht sein Leben wie ein Spiel. Viele sind es gewohnt, Spiele zu spielen. Und in einem Spiel kann man etwas verlieren und sogar sein Leben verlieren. Aber dann kann man neu anfangen. Man startet ein neues Spiel. Aber unser Leben ist kein Spiel. Unser Leben leben wir nur einmal und dann kommt das Gericht. Und nach dem Gericht gibt es keine weitere Chance mehr, irgendetwas in seinem Leben zu ändern. Der Ort der Verlorenheit ist ein Ort der Qual. Wir lesen hier, als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und er bittet ihn darum, Lazarus zu senden, damit Lazarus seinen Finger ins Wasser taucht, um seine Zunge zu kühlen. Nun, wir können uns vorstellen, dass das gar nicht so viel bringt. Wenn du jetzt richtig Durst hast, so ein bisschen Wasser, was macht das schon für einen Unterschied? Ich habe darüber eine Weile nachgedacht. Warum hat der reiche Mann nicht einen anderen Wunsch geäußert, der ein bisschen mehr bringt? Warum so bescheiden? Warum so ein kleiner Wunsch? Ich glaube, der reiche Mann, der hat genau gewusst, dass er zu Recht an diesem Ort der Qual ist. Er hat es nicht gewagt, um mehr zu bitten, als nur um eine Fingerspitze voll Wasser. Jesus beschreibt immer wieder diesen Ort als ein Ort der Qual, als ein Ort, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Dann ist dieser Ort auch ein Ort der Erinnerung. Abraham sagt ihm, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Also er soll jetzt mal nachdenken darüber. An dem Ort können wir denken und wir können uns zurückerinnern an all das, was wir in unserem Leben erlebt haben. Vielleicht denkt jemand auch an die Momente zurück im Leben, wo er weiß, dass Gott zu seinem Herzen gesprochen hat und wo Gott einen Finger auf eine wunde Stelle gelegt hat und wo Gott ja einen Menschen ermahnt hat, umzukehren auf seinem Weg und jetzt nicht so weiterzugehen. Und dann ist der Ort der Verdammnis ein Ort der Endgültigkeit. Abraham sagte zu dem Reichen, und außerdem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von uns zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns hinüberkommen wollen. Diese Kluft ist unüberbrückbar. So manch einer denkt, auch nach dem Tod gibt es noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Erst mal dort ankommen und dann gucke ich mal, wo gehe ich denn überhaupt hin? Nein, die Entscheidung, die wird hier getroffen auf der Erde. Und wenn wir dort sind, auf der anderen Seite, dann gibt es eine Kluft und die ist unüberbrückbar. Und es ist nicht möglich, seine Entscheidung zu verändern. Ich möchte das einmal vergleichen mit einer Flugreise. Stell dir vor, da ist jemand unterwegs mit dem Flugzeug. Und das Flugzeug fliegt, sagen wir mal, nach Paris. Und jetzt ist er unterwegs, das Flugzeug fliegt und unterwegs ändert er seine Meinung. Er spricht die Stewardess an und sagt, ich habe meine Meinung geändert, ich möchte doch lieber nach London. Nicht nach Paris, ich möchte nach London. Was würde sie ihm antworten? Nun, ist ja ganz einfach, wir wissen das alle. Das geht nicht. Vielleicht würde sie ihm sagen, darüber, ja, diese Entscheidung hätten sie treffen müssen, als sie auf der Erde waren. Hier auf der Erde ist der Ort, wo man sich entscheidet. Aber wenn das Flugzeug einmal abgehoben hat, dann kannst du den Kurs nicht ändern. Das Flugzeug fliegt an diesen Ort. Und so müssen wir auch auf dieser Erde entscheiden, an welchen Ort wir einmal gehen werden. Nun, der reiche Mann hört in der Verdammnis das alles. Und jetzt gehen seine Gedanken zu seinen Brüdern. Und er sagt zu Abraham, ich habe 5 Brüder. Bitte sende Lazarus zu ihnen, damit er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort kommen, der Qual. Und Abraham antwortet, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören.
Damit ist der Reiche nicht zufrieden. Er sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie sich bekehren. So denken ja heute auch viele Menschen oder manche. Ja, wenn jetzt mal jemand auferstehen würde von den Toten, dann würden die Leute Buße tun und sich bekehren. Abraham antwortet, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten zu ihnen ginge. Gott hat so große Wunder getan hier auf der Erde, dass jeder wissen kann, es gibt einen lebendigen Gott. Und hier spricht er von Mose. Was hat Mose erlebt? Er hat das Volk aus Ägypten geführt. Gott hat große Wunder in Ägypten getan, 10 Plagen, die er geschickt hat. Er hat das Rote Meer geteilt, dass das Volk da durchziehen konnte. Gott hat das Volk versorgt in der Wüste mit Essen und Trinken, mit Manna. Und die Kleidung ist nicht zerschlissen. Und wir könnten viele Dinge aufzählen, die Gott getan hat. Beweise haben wir genug. Wir brauchen nicht mehr Beweise. Und darum sagt auch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Sie würden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten jetzt zu ihnen käme. Mit anderen Worten, es ist zu spät. Jetzt gibt es keine Umkehr mehr. Jetzt gibt es kein Zurück. Und dort an diesem Ort kommt dann das große Weltgericht. Die Menschen werden vor dem Thron Gottes stehen und werden gerichtet nach ihren Werken. Bücher werden aufgetan, in denen geschrieben steht, was der Mensch getan hat auf dieser Erde. Ich möchte einmal einen Abschnitt daraus vorlesen, wie es dort sein wird. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Gottes Gericht ist gerecht. In den Büchern ist alles aufgezeichnet. Nichts ist vor Gott verborgen. Ich kann mir vorstellen, dass das vor dem Menschen vielleicht das Leben ablaufen wird wie ein Film. Und man kann alles nochmal sehen, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Nichts ist vergessen. All die bösen Taten, vielleicht der Weg zur Wahrsagerin, Blättern in Horoskopen, vielleicht uneheliche Beziehungen, Sünden der Jugend. Und der Film läuft weiter, die Lügenszenen. Vielleicht irgendwas, was sich im Kaufhaus mal abgespielt hat. Und wir würden am liebsten den Film stoppen wollen, aber der läuft weiter. Und Gott wird alles vor Gericht bringen. Alle Taten des Lebens. Das ist das Weltgericht. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann müssen wir uns sagen, wer kann dann in den Himmel kommen? Wir alle haben so viel auf uns geladen, dass wir die Hölle verdient haben. Wenn es danach geht, kommt niemand in den Himmel. Aber jetzt lesen wir weiter, dass es auch ein anderes Buch gibt. Und da stehen Namen drin. Und da stehen die Namen von all den Menschen, bei denen das Sündenregister ausgetilgt wurde. Bei diesen Menschen ist alles durchgestrichen. Oder vielleicht besser gesagt, es ist gelöscht. Es ist überhaupt nicht mehr da. Sie können nur deshalb in den Himmel kommen, weil die Sünden getilgt sind. weil sie ausgelöscht sind. Sie sind deshalb ausgelöscht, weil sie Vergebung ihrer Sünden empfangen haben durch Jesus Christus. Da sind Menschen, die sind einmal zu Jesus gekommen, der am Kreuz auf Golgatha die Schuld der Menschen getragen hat. Sie haben um Vergebung ihrer Sünden gebeten, haben Jesus aufgenommen in ihr Leben. Sie sind gerettet für den Himmel. Und jetzt können sie bei dem Gericht bestehen. Auf sie wartet der Himmel. Welcher Ort wartet auf dich? Du bist auf einer Reise. Und die Reise geht weiter, ein Jahr nach dem anderen. Aber wenn die Jahre hier abgelaufen sind auf der Erde, dann kommt die Ewigkeit. Wohin gehst du dann? Bist du auf dem Weg, der zum Himmel führt? Wie Jesus sagt, es ist der schmale Weg, der zum Himmel führt. Bist du auf diesem schmalen Weg? Oder gehst du auf dem breiten Weg, der in die ewige Verdammnis führt? Hast du in deinem Leben einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen? Hast du Vergebung deiner Sünden? Bist du wiedergeboren? Hat Jesus deinen Namen eingetragen in das Lebensbuch des Lammes? Wenn du das nicht erlebt hast, lieber Zuhörer, dann mach die Entscheidung für Jesus fest. Dann komm zu Jesus mit deiner Schuld, mit deiner Sünde und Jesus nimmt sie dir ab. Er löscht dein ganzes Sündenregister aus. Du bekommst Vergebung deiner Sünden. Du bekommst ewiges Leben und du bist auf dem Weg, der zum Himmel führt. Welch ein Narr bin ich gewesen, hat jemand gesagt. Jesus sagte zu dem Kornbauern, du Narr, was wird er einmal zu uns sagen? Weise ist derjenige, der sich vorbereitet auf die Ewigkeit. Wir sind alle auf der Reise, das habe ich erwähnt. Ich möchte gerne abschließen mit einem kleinen Bericht von einer Missionarin, die hat in Somalia gearbeitet und sie hat an vielen Orten gedient, Menschen geholfen und auch das Evangelium vielen Menschen erklärt, hat ein Leben geführt, wo sie Entbehrung auf sich genommen hat. Aber bei Missionaren ist das immer wieder so üblich, dass sie zwischendurch in die Heimat kommen und einen Heimatdienst machen. Und wenn man dann in der Heimat ist, in Deutschland, dann ist es auch üblich, man geht zum Arzt, man lässt sich einmal gründlich untersuchen, damit man wieder dann weiß, ist alles klar und dann bereitet man sich vor auf die neue Ausreise. Und sie ging auch zum Arzt und es wurde etwas festgestellt, ein Tumor. Und dieser Tumor fing an zu wachsen, er wurde immer größer und sie schrieb, dass sie eigentlich förmlich das Wachstum von diesem Tumor spüren konnte. Er wurde immer größer und ihr wurde klar, ihr wurde klar, auf mich wartet jetzt keine Ausreise nach Somalia. Mein Leben, das geht zu Ende. Und sie bereitete stattdessen ihre Beerdigung vor, hat alles gut geplant und vorbereitet. Und sie sagte dann einen Satz, den möchte ich eigentlich weitergeben, um den geht es mir. Und sie sagte mir, ich bin in meinem Leben so oft umgezogen. Ich kann die einzelnen Stationen gar nicht zählen. Aber jetzt wartet auf mich der, aber jetzt wartet auf mich der schönste Umzug. Und dabei lächelte sie. Wohl dem, der, wenn der an den Toren der Ewigkeit steht, das von sich sagen kann, jetzt wartet auf mich der schönste Umzug. Das wünsche ich einem jeden von uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir haben heute Morgen so viel nachgedacht über unser Leben und auch über unsere Sünde, unsere Verdorbenheit, unsere Schlechtigkeit, unser Herz und gesehen, dass wir vor dir nicht bestehen können, so wie wir sind. Herr Jesus, aber wir haben auch gesehen aus deinem Wort, dass du uns so lieb hast. Du möchtest nicht, dass wir verloren gehen, dass wir in die Ewigkeit kommen. Du möchtest, dass wir einmal bei dir sind in der Herrlichkeit. Herr Jesus, und jetzt möchte ich beten für jeden Einzelnen von uns, jeder, der heute Morgen hier ist. Herr Jesus, wenn Menschen da sind, die noch nicht bekehrt sind, noch nicht wiedergeboren sind, schenke du es, dass sie diesen Schritt tun. Diesen Schritt hin zu dir, gib ihnen den Mut zu einer klaren Entscheidung für dich. Amen. Amen. Wir setzen uns, wir hören jetzt noch einmal ein Lied. Und ich möchte die Ansage von vorhin noch, auch bei der Gelegenheit, noch einmal wiederholen. Wenn die Versammlung hier zu Ende ist, wir abgeschlossen haben, dann biete ich ein zweites Thema an. Wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus? Und ich würde mich freuen, wenn viele dann auch bei diesem zweiten Thema dabei bleiben würden.